Hallo, 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 hallo. Welcome to the show. Wir müssen mal ganz kurz die Mikrofone hochziehen. Alle da?
Jo.
Ihr hört den Nerd Alert. Auf dem App ist klar, ne? Okay.
Ja, die Musik war gerade ein Ticken zu laut. Wäre vielleicht gar nicht schlecht, wenn ihr eure Kopfhörer aufsetzt.
Ja, das war nur gegen Überwachungsmaßnahmen. Das habe ich im Film so gesehen.
Das ist hier keine Talkradio, sondern eine Musikradio. Ihr habt nichts zu verdächtigen.
Normalerweise macht man die Klospülung an, aber die haben wir hier nicht.
Ich höre nur rechts.
Oh geil, wir faden jetzt im Hintergrund. Das ist jetzt immer moderner geworden. Hintergrund läuft so Musik. Jetzt ist so genehm.
Wunderbar.
Ja, also wir sind alle noch ein bisschen so im Winterschlaf, diese Sendung, dass wir viel wiederkauen werden. Das heißt, wir werden wieder verwerten.
Und jetzt seit ein paar Tagen ist ein Kind in den Brunnen gefallen. Und wir müssen aufpassen, dass das Kind nicht von diesem vergifteten Wasser trinkt. Deswegen müssen wir heute ein bisschen frisches Wasser runterreichen. Die Leitung. Ist das ein schönes Bild? Nee.
Ihr fragt euch.
Gib dem Mann noch mal ein Bier, bitte.
Okay, wir wollten heute ein bisschen Vorratsdatenspeicherung, ne? Das ist ja das Kind, was wir...
Ein Kind, was wir hegen und pflegen.
Ja. Und da wir da selber zwar viel erzählen könnten, aber nicht wollen, werden wir da erstmal so einen kleinen Beitrag über dieses Thema bringen.
Ja.
Ja, ich bereite das mal vor, ihr werdet noch ein bisschen was erzählen den netten Leuten da draußen.
Ja, wir können ja zum Beispiel mal sagen, wer hier im Studio ist heute. Also ich bin Nerd Nummer 5.
Und Nerd 2 hoch 2 ist auch da.
Ja. Und Nerd 2 ohne die hoch 2.
Okay.
Ja, Vorratsdatenspeicherung, was Nerd 2 jetzt gerade anleiert hier, ist ja ein Thema, was uns schon länger beschäftigt, was ich auch mittlerweile ein bisschen langweilig finde, aber es ist trotzdem wichtig, wichtig, wichtig. Und zwar wollten wir nachher noch ein bisschen drauf eingehen, was man machen kann, um die Vorratsdatenspeicherung zu umgehen. Und bis dahin liefern wir nochmal ein bisschen Grundfutter. Wir haben vorbereitet eine Pressekonferenz, beziehungsweise das nudeln wir nachher ab, Pressekonferenz von der Vorratsdatenspeicherung, was Ende Dezember lief. Ansonsten ist die Vorratsdatenspeicherung ab 1.1. in Kraft, obwohl jetzt noch zwei Verfassungsklagen kommen und unser guter alter Bundespräsident hat das Ding abgesegnet. Na, das Ding ist in Kraft. Einzelnes Detail, was ich schon mal vorweg sagen kann, wenn man nicht speichert momentan für den Staat, na, was man an Verbindungsdaten produziert, na, das richtet sich natürlich an die Systemadministratoren und unter uns, die ihre eigenen Mail-Server und ähnliches haben. Es wird erst ab 1.1.2009 so richtig kostenpflichtig.
Genau, es gibt ja noch eine Übergangszeit, so eine Karenzzeit, ne?
Genau, die Karenzzeit bedeutet, man muss Vorratsdaten speichern für den Staat, falls er die mal abfragen möchte. Aber erst ab 2009 kostet es richtig Geld. Man kann das so ein bisschen vergleichen mit dem Rauchverbot in Hamburg. Das ist auch erst nochmal 2 Monate umsonst.
Naja, das liegt ja an dem Wahltermin. Ne? Da will sich ja momentan wahrscheinlich keiner zu äußern und sich die Raucher verprellen. Das ist so eine Theorie. Aber das liegt ja jetzt nicht daran, dass ein Jahr die Vorratsdatenspeicherung eine Übergangsfrist bekommen hat.
Nee, aber sie wird noch nicht mit Ordnungswidrigkeitsgeld belegt.
Ja, ich meine, das sind ja einfach Investitionen, die da getätigt werden müssen. Und jetzt auch noch heute ganz neu gelesen bei Heise wieder auch noch Fragen offen, ne, wie man diesen Datenbestand auseinanderhält von Sachen, die jetzt schon zugreifbar sind und die dann sozusagen erstmal nur unter speziellen Voraussetzungen zugreifbar sein sollen. Ich denke, da kommen wir bestimmt später nochmal am Ende der Sendung drauf, so ein paar Sachen. Also ich denke, wir fangen an mit einem Beitrag, mit einem Interview mit Michael Blumenstein von der
Arbeitskreis.
Gruppe. Arbeitsgruppe.
Wir sind ja nicht bei KDE hier.
Ah, okay. Aber als Kreis, Vorratsdatenspeicherung, und das ist ein Interview, was geführt wurde am 11.10. letzten Jahres.
Oh, alte Kamellen.
Genau, aber die Problematik ist weiterhin akut.
Ah.
Und ja, ich sag einfach mal,
here we go.
Mit Michael Blumstein von dem AK Vorratsdatenspeicherung, und wir wollen auf die kommenden Gesetzesänderungen und die Proteste dagegen ja einen Blick werfen. Aber erstmal zu dir. Hallo Michael.
Da muss ich dich gleich noch ein bisschen korrigieren. Also ich heiße Michael Blumstein, bin, wie du richtig gesagt hast, vom Arbeitskreis Vorratsdatenspeicherung, Ortsgruppe Berlin. Nebenbei studiere ich Politikwissenschaft an der Freien Universität in Berlin und bin auch noch Blogger, also Internetaktivist, so bezeichnet man das auch.
Wo findet man deinen Blog?
Unter kinra.de, kinra.de, und das ist ein hauptsächlich politischer Blog. Also da geht es mir eben auch um Überwachungsmaßnahmen, und aber ein weiteres Feld als das, was der Arbeitskreis Vorratsdatenspeicherung abdeckt. Also das gibt ja noch die Online-Durchsuchung, auch unter dem Bundestrojaner bekannt, und da über solche Themen schreibe ich dann in meinem Blog.
Der AK Vorratsdatenspeicherung, was macht der genau?
Der Arbeitskreis Vorratsdatenspeicherung, so ist die vollständige Bezeichnung, ist ein lockerer Zusammenschluss, also ist keine Institution oder keine Partei, aus Bürgerrechtsgruppen, Datenschutzgruppen, Juristen, Bloggern wie mir und Internetinteressierten, die sich eben damit beschäftigen, was die Bundesregierung gerade plant, die Vorratsdatenspeicherung. Und das ist das Hauptthema dieses Arbeitskreises. Also es geht nicht im weitesten Sinne um Überwachung, sondern im Speziellen um diese Vorratsdatenspeicherung, zu der ich dann auch noch was sagen werde.
Dann fangen wir doch mal gleich damit an. Was bedeutet denn diese Vorratsdatenspeicherung und was ist das eigentlich? Hört sich ja erstmal recht sperrig an.
Ja, sehr sperriger Begriff, das stimmt. Also die Vorratsdatenspeicherung, also auf Vorrat, das wird wohl sicherlich jeder kennen. Wir kaufen uns Lebensmittel auf Vorrat oder kaufen, wenn Sachen oder wenn wir Sachen für einen längeren Zeitraum benötigen, die auch auf Vorrat. Und so ist das auch mit den Daten vorgesehen. Vorratsdatenspeicherung, das heißt, Daten, unsere Kommunikationsdaten sollen auf Vorrat gespeichert werden. In Deutschland ist es für 6 Monate geplant. Das Ganze ist infolge einer EU-Richtlinie, die da teilweise noch viel längere Speicherfristen vorgesehen hat. Das ist aber jedem Nationalstaat selber überlassen, wie er das umsetzt. Und es geht hauptsächlich um die Daten, die beim Telefonieren, beim Internetverkehr und beim E-Mail-Schreiben anfallen. Das heißt, wer mit wem, wann, wo telefoniert hat. Es geht also nicht um den Inhalt, sondern es geht um die Daten, die anfallen. Wenn wir jetzt gerade miteinander telefonieren, dann würde unser Provider, also mein Anbieter, mein Telefonanbieter und euer Telefonanbieter, diese Daten speichern auf 6 Monate. Und wenn wir jetzt hier eine Straftat besprechen würden, dann könnte eine Staatsanwaltschaft diese Daten abrufen. Also die Polizei oder die Staatsanwaltschaft könnte dann von unseren Providern diese Daten verlangen. Wann wir telefoniert haben, wo ich gerade saß, wo du gerade saßt, das möchten die gerne auf Vorrat haben. Das ist also eine staatliche Initiative. Bisher werden solche Daten auch gespeichert, aber nur zu Abrechnungszwecken. Und der Unterschied jetzt ist eben, dass alle Daten gespeichert werden müssen. Bei E-Mails ist es eben die Kontakt-E-Mail, an wen ich meine E-Mail geschrieben habe und von wem sie kam. Also auch dort nicht die Inhalte, das ist ganz wichtig, dass es da kein Missverständnis gibt. Und bei SMS sind es, wie gesagt, noch die Standortdaten. Das sind also zusätzliche Daten, die bis heute noch nicht erhoben werden von den Providern. Und wenn man heute telefoniert und eine Flatrate hat oder heute im Internet ist und eine Flatrate hat, dann ist es so, dass diese Daten auch nicht gespeichert werden dürfen, weil sie zu Abrechnungszwecken nicht gebraucht werden bei Flatrates. Es gibt einige Provider, die das trotzdem noch machen. Da kann man sich gegen wehren. Aber gegen die Vorratsdatenspeicherung, wenn sie kommt, kann man sich dann leider gar nicht mehr wehren. Da muss man wieder auf die klassischen Mittel wie Post oder Brief zurückgreifen, damit keiner weiß, an wen ich was geschrieben habe.
Und das wird bundesweit alle Menschen betreffen?
Das wird alle diejenigen betreffen in Deutschland. Also wenn jetzt jeder in Deutschland ein Handy hätte, dann wird es 80 Millionen Leute betreffen oder einen Telefonanschluss oder einen Internetanschluss. Es betrifft also die Leute, die kommunizieren miteinander über Telefon, über Internet oder eben sich E-Mails schreiben oder eine SMS schreiben. Die Leute betrifft das.
Wie kam es zu diesem Gesetz mit DASI-ähnlichen Methoden eigentlich?
Also es ist eine EU-Richtlinie, die im Jahr 2005 im Europäischen Parlament beschlossen worden ist, dass hängt damit zusammen, dass man Terrornetzwerke damit besser identifizieren will. Das ist zumindest der Grund, der genannt wird. Es steht in der EU-Richtlinie noch nicht so konkret, wie es jetzt auch in dem Gesetzentwurf in der Bundesrepublik steht, aber es hängt schon auch der Terrorbekämpfung mit den allgemeinen Sicherheitsmaßnahmen dieses Terroranschlags im Jahr 2001 eben auch zusammenhängen. Im Gesetzentwurf in Deutschland steht dann auch zum Beispiel drin, dass es dort um Straftaten, die im Internet begangen werden, geht, also dass auch die damit verfolgt werden sollen. Das heißt, wenn jemand sich illegal ein Video runterlädt, was ja nun nichts mit Terror zu tun hat, das ist also ein bisschen erweitert worden, aber der Grund dafür sollen Sicherheitsmaßnahmen und Terrorabwehr sein. Dass man eben Terroristen, die miteinander sich per Telefon einen Terrorplan ausgeheckt haben, dass man die dann besser hinterher rekonstruieren kann und da Zusammenhänge herstellen. Das große Ziel dieser Vorratsdatenspeicherung auf EU-Ebene gewesen. Diese Richtlinie ist ja kein Gesetz, sondern das ist etwas, was die Nationalstaaten in Gesetze umwandeln müssen. Und da haben die Nationalstaaten im Grunde doch einen recht großen Spielraum. Wenn man sich die Richtlinie durchliest, ist da von Speicherfristen von 6 bis 24 Monaten die Rede. Deutschland ist da am unteren Minimum, was die Speicherfrist angeht. Es ist aber eben, sind eben doch 6 Monate von allen denen, die kommunizieren miteinander, werden diese Daten dann eben gespeichert, was einmalig ist. Du hast gerade schon gesagt, Stasi-Methoden. Wenn die Stasi diese Möglichkeiten gehabt hätte, dann hätte sie sich gefreut. Also es ist nicht mal eine Stasi-Methode, sondern es ist eigentlich eine Weiterentwicklung des Ganzen. Denn es wird, die Privatwirtschaft wird dazu verdonnert, diese Sachen zu speichern auf unsere Kosten, also wir als Mobilfunkteilnehmer oder als Telefonteilnehmer bezahlen das letztendlich und der Staat behält sich eben den Zugriff, beziehungsweise staatliche Stellen behalten sich den Zugriff auf diese Daten vor. Die Provider müssen eben dann eine Leitung oder einen Rechner zur Verfügung stellen, wo dann die staatlichen Stellen auf diese Daten zugreifen können. Das ist auch was Neues, denn die Stasi hat letztendlich ihre Mitarbeiter gehabt und Behörden gehabt, in denen das dann gemacht wurde, also keine Firmen dazu verpflichtet, sondern das alles intern gemacht. Somit hat das auch nicht jeder mitbekommen. Und heute ist es so, dass eben die Privatwirtschaft das Ganze bezahlen muss, dieses Gesetz bzw. diese Maßnahme. Und letztendlich wir als Kunden dieser Telekommunikationsanbieter.
Das hat natürlich eine Konzentration im Endeffekt zur Folge in der Internetwirtschaft, in der Telefonindustrie, weil nur die Größeren können problemlos solche Computer und solche Abhörmöglichkeiten für den Staat zur Verfügung stellen. Aber was hat das denn für den einzelnen Bürger zur Folge?
Na, für den Bürger ist es zunächst mal ein unverhältnismäßiger Eingriff in die Privatsphäre. Also das ist eine völlig neue Qualität. Wir haben ja laut Grundgesetz das Recht kommerzielle Selbstbestimmung. Das heißt, über die Informationen, die ich irgendwo veröffentliche oder preisgebe, darf ich selber entscheiden. Und das ist natürlich jetzt nicht mehr gewährleistet, denn es werden ist also jetzt nicht zwingend notwendig, dass das wirklich passiert, aber es könnten eben Beziehungsgeflechte hergestellt werden, gerade wenn es mit sensiblen Kontakten passiert. Also wenn ich meinen Juristen anrufe oder eine Selbsthilfegruppe anrufe oder wenn ich AIDS habe und bei einer Beratungsstelle anrufe, diese Sachen werden eben auch gespeichert und da können schon auch Informationen rausgelesen werden, die ich so eigentlich gar nicht veröffentlichen möchte oder gar nicht irgendjemandem zugänglich machen möchte. Also ein wirklich unverhältnismäßiger Eingriff in die Privatsphäre. Wie ich gerade schon sagte, es wird also in berufliche Aktivitäten eingegriffen im Bereich Medizin, Kirche, Journalismus und auch politische und unternehmerische Aktivitäten. Also wenn ich besonders häufig mit besonderen politischen Gruppen telefoniere, die ja auch irgendwo ihren Anschluss, ihren Telefonanschluss haben oder eben E-Mail-Adresse haben, dann lässt sich das auch nachvollziehen. Und das ist letztendlich schade, dass unserer freiheitlichen Gesellschaft insgesamt.
Ja, und dagegen regt sich natürlich Protest. Was ist denn da schon passiert an Protesten und was wird es noch geben an Protesten?
Es gibt ein sehr breites Bündnis. Da muss ich noch mal ein bisschen weiter ausholen. Also den Arbeitskreis gibt es seit Anfang 2006. Und bereits im Jahr 2006 gab es zwei Demonstrationen gegen die Vorratsdatenspeicherung. Da war das Bündnis noch nicht sehr breit und die Demonstrationen noch nicht sehr groß. Das war zum einen im Juni 2006 eine Demonstration in Berlin mit 250 Teilnehmern und zum anderen im Oktober in Bielefeld Demonstration mit 250 Teilnehmern. Das heißt, da war also das ganze Thema Vorratsdatenspeicherung noch nicht so in der Bevölkerung verbreitet und auch in den Medien noch nicht. Seit 2007 ändert sich das. Wir haben im April in Frankfurt eine Demonstration gemacht, wo schon wesentlich mehr Teilnehmer dabei waren. Da waren schon 2000 Demonstranten gegen die Vorratsdatenspeicherung und gegen andere Überwachungsmaßnahmen mit uns auf der Straße. Da war das Bündnis auch schon etwas breiter. Es gab ungefähr 30 Unterstützer. Und die letzte Demonstration, das ist erst vor kurzem gewesen, am 22.09. da sind es dann 15.000 Teilnehmer gewesen. Und der Thilo Weicher, das ist der Datenschutzbeauftragte für Schleswig-Holstein, meinte sinngemäß, das wäre die größte Demonstration für Bürgerrechte und Datenschutz seit der Volkszählung von 1987. Das heißt, jetzt ist im Grunde auch, ist in der Bevölkerung, in den Medien angekommen, dass wirklich uns da eine Gefahr droht zu Beginn 2008 und dass man jetzt auch noch das verhindern kann. Das sind die Aktionen, die in der Vergangenheit im größeren Stil gelaufen sind. Der Arbeitskreis Vorratsdatenspeicherung hat ja auch verschiedene Ortsgruppen, die wiederum immer wieder regelmäßig Infostände in einzelnen Städten in Deutschland organisieren und organisiert haben. Es gibt eine relativ große Community, die sich an einer Online-Demo, an einem sogenannten Page-Peel Eselsohr beteiligt. Da gibt es also mehrere hundert teilnehmende Internetseiten, die da oben rechts in ihrer Ecke dann so einen kleinen Schäuble drinne haben. Und wenn man da mit der Maus drüber fährt, dann wird eben auf unseren Arbeitskreis verwiesen. All das zusammen hat eben zu einer wirklich vergrößerten Bewegung geführt. Die Unterstützer sind ganz aus allen Schichten und aus allen Parteien mit dabei. Das gesamte Spektrum ist dabei, ob von FDP bis Linke. Der Chaos Computer Club ist mit dabei, der Föbot ist mit dabei, Datenschutzorganisationen sind mit dabei schon von Anfang an. Es ist also wirklich jetzt ein relativ breites Bündnis geworden, kurz bevor wir Demonstrationen in Berlin organisiert haben. Und das hat dann auch nochmal die Teilnehmerzahl gezeigt, 15.000 Teilnehmer ist also wirklich ein ganz großer Erfolg und macht uns letztendlich auch Mut, dass wir vielleicht doch noch den einen oder anderen Abgeordneten im Bundestag dazu bewegen können, gegen dieses Gesetz zu stimmen.
Dieses Gesetz soll auch verabschiedet werden.
Der Lauf ist jetzt so, dass die neueste Information von gestern ist, dass wahrscheinlich Anfang November, so am 8., 9. November, die zweite und dritte Lesung im Bundestag stattfinden wird zu diesem Gesetz. Denn bis 2008 soll es ja beschlossen werden und der Gesetzestext muss noch im Bundesgesetzblatt veröffentlicht werden. Und das muss also vor Weihnachten noch im Bundestag beschlossen werden. Und deswegen rechnen wir damit, dass im November diese Lesungen noch stattfinden. Und bereiten uns dahingehend auch gerade vor, dass wir also dezentrale Demonstrationen organisieren werden, um die Termine rum. Also wir sind uns noch nicht ganz sicher. Wir planen derzeit auf den 8., 9. November hin diese dezentralen Aktionen. Dazu genaueres aber dann auf unseren Internetseiten, denn das wird, wie gesagt, gerade noch vorbereitet. Das ist also noch eine ganz frische Information, die noch nicht so richtig bestätigt ist.
Wie ist das, wenn man jetzt also ein AK... Vorratsdatenspeicherung gründen möchte, kann man das so kurz sagen, wie was man da tun müsste?
Es ist relativ einfach. Also es gibt zum einen unsere Internetseite www.vorratsdatenspeicherung.de, ein Wort zusammengeschrieben. Dort kriegt man erstmal generelle Informationen zu uns und zu den Aktionen. Und da gibt es auch einen Link zu einem Wiki, welches von allen Unterstützern mit eingepflegt wird. Und da sind Ortsgruppen eingetragen. Das heißt, wenn man sich selber engagieren möchte im Arbeitskreis, dann kann man erstmal schauen, ob es eine Ortsgruppe gibt, zu deren Treffen man gehen kann. Oder ob man eventuell noch zwei, drei Leute hat, die auch sich dafür engagieren wollen und man selber eine Ortsgruppe gründen kann. Das wäre die einfachste Möglichkeit. Die zweite Möglichkeit ist, wenn dieses Gesetz doch durchkommt im Bundestag und zu 2008 dann in Kraft tritt, haben wir auch eine Verfassungsbeschwerde vorbereitet, an der mehr als 5.000 Leute schon teilgenommen haben. Die werden wir dann, sobald das Gesetz in Kraft getreten ist, starten. Und die Unterlagen dazu kann man auch auf der Internetseite vorratsdatenspeicherung.de downloaden, entsprechend unterschreiben und an unseren Rechtsanwalt schicken. Es entstehen keine Kosten. Man muss nur nachweisen, dass man davon betroffen ist, von dieser Vorratsdatenspeicherung. Und dann beteiligt man sich letztendlich an dieser Verfassungsbeschwerde bzw. Verfassungsklage, die also umgehend von uns eingereicht wird. Das sind die beiden einfachsten Sachen. Wir werden jetzt im November, das wird bis März gehen, ein Filmfest in Zusammenarbeit mit dem Chaos Computer Club und der Aktion Mensch starten. Das beginnt am 8.11. in Berlin. Da wird der Film The Scanner Darkly, der dunkle Schirm, gezeigt und es wird im Anschluss vom Arbeitskreis organisierte Podien geben, wo also Politiker und auch Aktivisten aus dem Arbeitskreis über das Thema Überwachung, Demokratie, Vorratsdatenspeicherung dann nochmal sprechen werden. Das ist auch etwas, wo man hingehen kann. Da findet man Informationen leider nicht so sehr auf unserer Seite, sondern eher auf der Seite von der Aktion Mensch. Also diegesellschafter.de ist die Domain. Und da wäre es also, wenn man sich erstmal das anschauen möchte oder vielleicht jemanden kennenlernen möchte vor Ort, wäre es ganz interessant, sich da erstmal Informationen zu suchen und zu der Filmvorführung zu gehen.
Das muss man sich ungefähr so vorstellen.
Da sind wir mal raus jetzt. Das war jetzt nicht niegelnagelneu, wie ihr gehört habt. Ein paar Sachen, kann man inzwischen sagen, sind passiert.
Zum Beispiel?
Der Bundestag will das Gesetz. Der Bundespräsident Köhler sieht keine Gefährdung, also hat das abgenickt. Und es sind mehr als 5.000 Leute inzwischen, die dagegen sind.
25.000?
35 sogar.
35.
Weiß nicht, das werden wir genauer gleich hören, weil wir haben noch einen Audiobeitrag.
Nein.
Doch.
Und dann machen wir dann einen Diff.
Ein Audio-Diff. Ein Reality-Diff.
Aber bevor wir soweit sind, spielen wir erstmal nochmal wieder ein bisschen Musik. Lass es sacken, denk drüber nach. Das war, dann kommt das jetzt und dann kommt das, was wird.
Okay.
Thank you.
Ihr hört den Nerd Alert auf dem FSK. Da wir ja nicht nur Rechte haben als Nerdies, sondern auch Pflichten, die ich gerne nachkommen möchte, muss ich mal ganz kurz erzählen, was wir eigentlich heute bis jetzt so gehört haben. Sonst bin ich bald im Knast. Und zwar war das ganz am Anfang der Sendung, da haben wir zwischendurch noch mal ein bisschen geschnackelt. Also ich habe es nur zum Teil gehört. Ich weiß auch nicht, ob ich dann nur zum Teil das wiedergeben muss.
Gut, dass du geschnackelt und nicht geschnackselt gesagt.
Das war der Interpret CC4 Project mit dem Lied Advisory. Und eben gerade die letzten Stücke, also das vorletzte Stück war The Chocolate, was sich so ein bisschen wie Nirvana anhörte, mit dem Lied Spectre. Und eben gerade war es noch die Jet mit Krafto Banana.
Hast du eigentlich gar keine Aussprachedatenbank?
Ja. Aussprachedatum.
Kraftobandana, was ist das denn?
Das ist ja dann immer so. Das heute die Künstler, die wollen ja kreativ sein, ne? Aha. Und na gut. So, würde ich sagen, bevor wir wieder weiter Unsinn reden, was wir heute den ganzen Tag sowieso nur machen, hören wir uns lieber wieder einen Beitrag an. Der ist ein bisschen länger, 40 Minuten.
Gut, dass die Gespräche, außer wenn die Mikrofone runter sind, nicht übertragen werden.
Ja. Remember the foreskin. Und warum leuchtet bei mir die Lampe nicht, aber man hört mich trotzdem.
Crazy Technik.
Vielleicht bist du einfach keine Leuchte.
Wird hier schon Daten gesammelt? Okay, nee, also wir hören jetzt, das muss ich natürlich auch mal wieder gucken. Wie gesagt, das ist ja von dem Arbeitskreis, was nichts mit KDE zu tun hat, Vorratsdatenspeicherung, gab es dann eine Pressemitteilung, die 40 Minuten lang ging, weil es jetzt eine Klage vom Verfassungsgericht gibt gegen dieses Gesetz. Und ich muss hier multitaskingmäßig arbeiten. Achtung, bleibt dran, jetzt wird's wieder spannend. 1, 3, 25, 7.
Sag ich mal, hallo, ich bin der Ricardo Christoph Remmert-Fontes vom Arbeitskreis Vorratsdatenspeicherung, der AK Vorrat, kurz geschrieben, hat diese Verfassungsbeschwerde quasi organisiert und versucht, so ein bisschen den gesellschaftlichen Protest zu organisieren. Und wir haben heute zu diesem Pressegespräch eingeladen, weil wir gerade vorhin die Verfassungsbeschwerde gegen die Vorratsdatenspeicherung beim Bundesverfassungsgericht abgegeben haben. Herr Meinert-Starostik hat für uns diese Verfassungsbeschwerde eingereicht. Ja, das zum Hintergrund der heutigen Veranstaltung. Wir hoffen, mit einer einstweiligen Verfügung übrigens, wir hoffen, dass das Gesetz gar nicht erst in Kraft tritt, jetzt Anfang des Jahres. Soll ich nochmal kurz rekapitulieren, was die Vorratsdatenspeicherung überhaupt ist? Ab dem 1.1., also morgen, soll gespeichert werden, wer wann mit wem kommuniziert, wo er dabei gewesen ist, wenn er ein Handy in der Tasche hat, und wie lange das gedauert hat. Diese Daten werden verdachtsunabhängig für 6 Monate von jedem einzelnen Bürger gespeichert werden. Das halten wir für verfassungswidrig, für menschenrechtswidrig. Deswegen reichen wir diese Verfassungsbeschwerde ein. Wir wollen im Prinzip, darum geht es uns, in einer Gesellschaft leben, wo es eben keine verdachtsunabhängige Überwachung gibt, sondern wo eine Überwachung, eine Verfolgung von Straftätern, die es geben muss, nur dann stattfindet, wenn es einen konkreten Verdacht gibt, im Einzelfall also. Dieser Grundsatz wird mit dieser Verfassungsbeschwerde, mit diesem Gesetz zur Vorratsdatenspeicherung gebrochen, unseres Erachtens. Deswegen sind im September 15.000 Leute in Berlin auf die Straße gegangen, die größte Bürgerrechtsdemo im Bereich Datenschutz und Bürgerrechte seit 18 Jahren. Und deswegen haben hier bei dieser Verfassungsbeschwerde ungefähr 30.000 Menschen mittlerweile unterzeichnet. Die Frist ist abgelaufen, also wir werden keine weiteren Unterzeichner mehr annehmen. Ja, wir hoffen, dass die Verfassungsbeschwerde natürlich erfolgreich ist. Wir werden aber trotzdem auch als Arbeitskreis Vorratsdatenspeicherung weiterarbeiten. Mit der Arbeit gegen eine verdachtsunabhängige Überwachung, mit der Arbeit für eine freie Gesellschaft. Wir laden dazu beispielsweise im Februar dann nochmal zu einem Strategiekongress ein, wo die ganzen Unterstützerorganisationen eingeladen werden. Wir werden von über 50 Organisationen formell unterstützt, um dann über weitere Strategien, weitere Bündnisse, weitere Arbeit gegen zu viel Überwachung zu sprechen. Das ist im Februar, falls es interessiert, 8. bis 10. Februar in Kassel. Mit der Verfassungsbeschwerde also hört die Arbeit gegen die Vorratsdatenspeicherung und ähnliche gesetzliche Monstrositäten nicht auf. Das ist ganz im Gegenteil, es sind auch ganz, ganz viele andere Gesetze auf der Agenda. Das BKA-Gesetz ist da zu nennen, die Passenger Name Records auf europäischer Ebene, und andere Themen. Uns geht es eben um die Frage, wie viel Überwachung verträgt unsere Gesellschaft eigentlich, bis es keine freie Gesellschaft mehr ist. Also eine freie Gesellschaft muss irgendwo auch überwachungsfreie Räume bieten. Und das ist mit diesen ganzen Gesetzen, die die Große Koalition unter anderem eben mittragen, nicht mehr gegeben. Es wird keine private Kommunikation mehr geben können, verkürzt gesagt, durch die Vorratsdatenspeicherung. Und das ist für unsere Gesellschaft als Ganzes unglaublich gefährlich, denke ich. Wenn einfach von jedem gespeichert wird, mit wem er kommuniziert, fühlt man sich nicht mehr frei, man fühlt sich nicht mehr unbeobachtet, man partizipiert möglicherweise nicht mehr an demokratischen Prozessen. Und das ist für uns als Gesellschaft, als Ganzes natürlich gefährlich. Ja, so viel zu meiner Seite. Ich würde das Wort dann gerne dem Herrn Meinhard Starostik übergeben, unserem Anwalt aus Berlin, der sehr engagiert für uns diese Verfassungsbeschwerde vorbereitet hat, eingereicht hat. Ja, und diesen großen Stapel Papier vorhin beim Verfassungsgericht abgegeben hat.
Ja, mein Name ist Meinhard Starostik, ich bin Rechtsanwalt und vertrete die Beschwerdeführer in dieser Verfassungsbeschwerde. Bei mir sind ungefähr 30.000 Vollmachten von Bürgern eingegangen. Wir haben diese noch nicht alle gezählt, geschweige denn ausgewertet. Wir waren am 4.12. bei 24.769 Vollmachten. Es sind so nach Schätzung des Umfangs des Posteinganges also mindestens 30.000, die eingegangen sind. Wir haben heute aus Zeitgründen, weil das Gesetz heute im Bundesgesetzblatt verkündet wurde und ab morgen in Kraft treten soll, 8 Beschwerdeführer vorweggenommen, die diese Beschwerde eingereicht haben, und die anderen werden sich dem anschließen. Diese 8 Beschwerdeführer sind der Hochschullehrer Professor Dr. Busi aus Bielefeld, der Rechtsanwalt, Publizist, Präsident der Internationalen Liga für Menschenrechte, Richter am Staatsgerichtshof der Hansestadt Bremen, Rolf Gössner, der Bürgerrechtsaktivist Dr. Patrick Breyer, der diese Initiative ganz entscheidend unterstützt und mit ins Leben gerufen hat, der Geschäftsführer einer AIDS-Hilfe in Hamburg, die ungefähr 6.600 Beratungskontakte pro Jahr hat, von Ratsuchenden, die alle möglichst anonym bleiben wollen. Das ergibt sich aus der Natur der Sache. Dann an 5. Stelle ein Unternehmen, das Anonymisierungssoftware entwickelt und verteilt und selber auch einen Anonymisierungsserver betreibt. An 6. Stelle einen Journalisten und Publizisten aus Berlin. An 7. Stelle, da freue ich mich ganz besonders, dass Sie heute Zeit hatten, hier zu sein, als Beschwerdeführer einen Steuerberater und vereidigten Buchprüfer aus Reutlingen, der zugleich Vorsitzender von 2 Berufsverbänden ist, des Bundesverbandes der Ratinganalysten und des Bundesverbandes der vereidigten Buchprüfer. Und an 8. Stelle den Rechtsanwalt und Strafverteidiger Peter Zuriel aus Berlin, der zugleich Vorsitzender der Vereinigung Berliner Strafverteidiger ist. Und Sie können sich vorstellen, dass Strafverteidiger natürlich in besonderem Maße auf die Anonymität ihrer Kontakte angewiesen sind. Die Beschwerdeführer beantragen mit ihrer Verfassungsbeschwerde im Grundsatz, dass die Regelungen des § 113a und 113b des Telekommunikationsgesetzes für unvereinbar mit dem Grundgesetz erklärt werden, weil sie gegen verschiedene Vorschriften des Grundgesetzes verstoßen, insbesondere Artikel 10 des Grundgesetzes und Artikel 2 des Grundgesetzes. Sie beantragen ferner, dass das Bundesverfassungsgericht im Wege einer einstweiligen Anordnung den Vollzug des Gesetzes bis zu seiner Entscheidung aussetzt. Und sie beantragen schließlich, falls das Bundesverfassungsgericht sich gehindert sieht, aufgrund europarechtlicher Vorgaben über die Wirksamkeit des Gesetzes zu entscheiden, diese Frage dem Europäischen Gerichtshof vorzulegen. Damit komme ich auch auf eine der rechtlichen Hauptschwierigkeiten dieser Verfassungsbeschwerde. Der Gesetzgeber hat ja eine EU-Richtlinie umgesetzt. Und es ist die Frage, ist das Bundesverfassungsgericht hier nun zuständig? Den nationalen Gerichten ist es eigentlich verwehrt, über die Wirksamkeit von Europarecht zu entscheiden. Der Gesetzgeber hat aber andererseits diese EU-Richtlinie nicht nur umgesetzt, sondern wesentlich weitergehende Regelungen getroffen in dem Gesetz, sodass also zumindest hinsichtlich dieser weitergehenden Regelungen allein das Grundgesetz der Prüfungsmaßstab des Bundesverfassungsgerichtes sein wird. Und zum anderen ist die EU-Richtlinie zur Vorratsdatenspeicherung selbst ins Kreuzfeuer der Kritik geraten. Es gibt einen Antrag von Irland, die Richtlinie für unwirksam zu erklären, weil nämlich dem Gesetzgeber die Ermächtigungsgrundlage fehlte. Es handelt sich um eine Richtlinie, die eigentlich zur Verfolgung von Straftaten bestimmt ist. Und dafür hat der Gesetzgeber keine Ermächtigungsgrundlage. Das hat der Europäische Gerichtshof auch schon mal entschieden bei der Frage der Weitergabe von Flugpassagierdaten. Also einmal ist die EU-Richtlinie möglicherweise wegen Fehlens einer Ermächtigungsgrundlage unwirksam. Zum anderen ist die Frage, wenn man die EU-Richtlinie an den europäischen Grundrechten misst, nämlich an Artikel 1 der Europäischen Konvention zum Schutz der Menschenrechte und Grundfreiheiten und am Artikel 8 des Zusatzprotokolls, dann dürfte diese EU-Richtlinie auch keinen Bestand haben. Alles dies sind schwierige rechtliche Fragen, die einer gründlichen Diskussion bedürfen und die Verfassungsbeschwerde nicht einfach machen. Aber wenn man das Begehren der Beschwerdeführer misst an dem, was das Bundesverfassungsgericht gesagt hat, dann muss man wohl sagen, dass es keinerlei Anhaltspunkte dafür gibt, dass das Bundesverfassungsgericht von seiner bisherigen Rechtsprechung abweichen wird, nach der die verdachtslose Speicherung von Daten auf Vorrat, und darum geht es ja hier genau, dass alle Telekommunikationskontakte aufgezeichnet werden sollen, dass die mit dem Grundgesetz grundsätzlich nicht vereinbar ist. Aber das wird das Bundesverfassungsgericht zu entscheiden haben, ob es bei dieser Rechtsprechung bleibt. Jedenfalls erhoffen sich die Beschwerdeführer aufgrund der bisherigen Rechtsprechung, dass sie gute Erfolgschancen mit ihrer Verfassungsbeschwerde haben werden. Wir werden sicherlich noch viel vortragen müssen im Verlaufe der Verfassungsbeschwerde, zum Beispiel auch dazu, wie die Ermittlungsbehörden die ihnen bereits gegebenen Ermächtigungen zur Überwachung der Telekommunikation, des Briefverkehrs bisher ausnutzen und auch die ihnen gegebenen Spielräume immer weiter ausnutzen. Dazu wird gerade der Vorsitzende der Berliner Strafverteidigervereinigung, Sie wissen, dass Berliner Strafverteidiger sehr aktiv waren bei der Unterstützung von Menschen, die gegen den G8-Gipfel protestiert haben, wo es ja zu ganz weitgehenden polizeilichen Ermittlungsmaßnahmen kam. Dazu wird er sicherlich noch viel an Tatsachenmaterial liefern können. Das zeigt, die bisherige Ermittlungspraxis zeigt nämlich schon, dass der Richtervorbehalt, der jetzt ja noch besteht bei Überwachungsmaßnahmen, dass der alleine keinen ausreichenden Schutz mehr dafür liefert, dass die Ermittlungsbehörden nicht doch wesentlich weitergehen, als ihnen an Ermächtigung eingeräumt worden ist. So viel vielleicht im Moment zu den Befürchtungen der Beschwerdeführer. Ich meine, es gibt auch noch ein ganz weiteres Argument, was im Rahmen der Debatte um diese Verfassungsbeschwerde geführt werden muss, nämlich die Frage, wie weit polizeiliche Arbeit an Private ausgelagert werden kann. Hier geht es ja darum, dass diese Daten nicht irgendwo bei staatlichen Behörden gespeichert werden, sondern von privaten Dienstleistern gespeichert werden müssen aufgrund eines Gesetzes. Und wenn sie bei privaten Dienstleistern gespeichert werden, ist natürlich der Anreiz auch sehr groß, die Daten zu anderen Zwecken auszunutzen, zu kommerziellen Zwecken, etwa des eigenen Dienstleisters auszunutzen oder sogar damit zu handeln. Auch das eine neue Gefahr, die dieses Gesetz geschaffen hat. Und man wird sehen, ob das überhaupt zulässig ist, dass hier ein Kernbereich der polizeilichen Tätigkeit, nämlich die Überwachung zur Verhinderung von Straftaten, dass der ausgelagert wird an Private. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
Gut, vielen Dank. Dann möchte ich Sie vielleicht fragen, Herr Raschdorf, zu Ihrer Motivation, als Beschwerdeführer aufzutreten. Sie sind hier stellvertretend für 30.000 Menschen sozusagen, quasi hier in Karlsruhe. Vielleicht haben Sie Lust, dazu 3 Minuten oder etwas zu sagen.
Will ich gerne tun. Ich stehe natürlich für die 30.000 Beschwerdeführer auch, aber auch natürlich für die vielen Steuerberater und Abschlussprüfer, die sich in ihrer beruflichen Tätigkeit ganz gewaltig berührt sehen. Berufsstände, Organisationen und Kammern haben es nicht erreicht, im Vorfeld dieser Gesetzesentwicklung mit all ihren Bedenken vorzudringen beim Gesetzgeber und darauf hinzuweisen, dass wir eine sehr, sehr hohe Verschwiegenheitsverpflichtung haben, die uns der Gesetzgeber, gerade dieser Gesetzgeber, ja auferlegt hat. Zum einen. Zum zweiten, dass wir einem hohen Maß von Datenschutz unterlegen, wie wir mit den Daten unserer Mandanten umzugehen haben und diese auf keinen Fall irgendwelchen fremden Dritten zugänglich machen dürfen. Allein der Gedanke, den Herr Starosti gerade vorgetragen hat, dass private Dienstleister Daten oder über Informationen verfügen, die aus meinem Mandatskreise kommen, die ich zu schützen habe, diese Vorstellung, die ist, sie führt auf jeden Fall zu einem gesetzlich bestimmten Berufsverstoß. Und ich denke, wir haben bisher als Steuerberater unseren Mandanten einen geschützten Raum gewährt, in dem die Gespräche, die wir geführt haben, nie von fremden Dritten und schon gar nicht vom Staat irgendwie ausgewertet werden konnten. Da es ja jetzt im Moment nur darum geht, dass die Telefonnummer des Anrufenden und des Angerufenen gespeichert werden, aber auch natürlich von wo aus diese Gespräche geführt worden sind, wird unsere Tagesarbeit in gehörigem Maße beeinträchtigen. Wir haben in den letzten Monaten unsere Mandanten sehr stark darüber informiert, was durch das Unternehmenssteuerreformgesetz 2008 alles auf sie zukommt. In den letzten Tagen habe ich meine Arbeit nur noch darauf verwendet, meine Mandanten darüber zu informieren, was dieses Gesetz über die Vorratsdatenspeicherung für sie und für mich bedeutet. Und es waren eine ganze Menge an Mandanten dabei, die gesagt haben, dann schreiben Sie mir bitte nur noch Briefe und machen Sie auch nur noch eins, Sie kommen zu mir in meinen geschützten, noch geschützten Wohnraum oder Büroraum und wir werden dann über die Dinge sprechen, die wir zu besprechen haben. Hier geht es nicht darum, dass der Steuerberater und sein Mandant irgendwelche ungesetzlichen Dinge vorbereiten, sondern es geht einfach darum, dass es den Mandanten eben bisher das Gefühl gegeben hat, wenn sie mit dem Steuerberater reden, das ist eine Vertrauensperson, hier können sie alles sagen, hier können sie alles besprechen und keinem werden Informationen zugänglich. Da sehen die Mandanten jetzt eben auf jeden Fall ein Eindringen, denn das ist doch logisch. Im Moment geht es zwar nur um diese Telefonnummern, aber die Mandanten sagen ganz schnell, der nächste Schritt ist natürlich, an den Inhalt ranzukommen. Und deswegen werden wir mit Sicherheit unsere Arbeit auch ein bisschen umstellen müssen und weggehen von modernen Kommunikationsmitteln, das heißt auch weg von E-Mail, hin wieder zum handgeschriebenen Brief, nicht zum handgeschriebenen Brief, aber auf jeden Fall zum maschinengeschriebenen Brief und dem ganz normalen Versenden auf dem Postweg. Wie lange uns das natürlich dann wieder helfen wird, das bleibt abzuwarten. Aber es gibt natürlich Mandanten, die sagen, eigentlich sind Sie doch ziemlich schlecht dran. Stellen Sie sich mal vor, Sie rufen eine Bank in der Schweiz an. Dann sind Sie doch auf jeden Fall schon in das Raster der Überwachung hineingekommen. Und dann können Sie eigentlich nicht mehr mein Berater sein. Weil dann bin ich doch automatisch bei Ihnen als Mandant, möglicherweise bei einem Berater, der Auslandskontakte pflegt. Und ich möchte eigentlich nicht in dieses Fadenkreuz mit hineinkommen. Ich fürchte deswegen auch, dass natürlich ganz agile Kollegen unter uns möglicherweise ganz gewaltige Beeinträchtigungen haben werden. Es wird sich manch ein Mandant eben einen Berater suchen, der nicht auffällt. Denn das ist die Angst, die letztendlich die Mandanten auch haben. Je mehr ich mit ihnen telefoniere, umso mehr könnte ich damit natürlich auch in das Fadenkreuz der Ermittlungen fallen, denn intensiver Telefonkontakt zwischen Berater und Mandant wird möglicherweise zu einem erhöhten Prüfungsaufkommen durch die Finanzbehörden führen. Das ist sicherlich momentan eine übertriebene Sorge, aber Sie sehen, was die Menschen bewegt. Und ich denke, es ist wichtig, ich tue einmal aus meinen eigenen Überlegungen heraus natürlich diesen Schritt, diese Verfassungsbeschwerde zu unterstützen, aber auch natürlich, um das, was die Berufsstände und Organisationen Kammern bisher nicht erreicht haben, doch nochmal aufzunehmen und versuchen, über diesen Weg vielleicht doch noch eine Veränderung der jetzigen Lage zu erreichen. Herzlichen Dank.
Ja, super, vielen Dank. Also im Prinzip würden wir uns jetzt Ihren Fragen stellen. Ich hoffe, Sie haben ganz viele Fragen. Und ja, bitte sehr. Bitte schön, Herr Rath.
Es war ja die Rede davon, dass beim Verfassungsgericht noch gar nicht klar ist, welcher der beiden Senate sich mit der Verfassungsbeschwerde befassen wird. Es hängt auch so ein bisschen davon ab, wo der Schwerpunkt liegt, also ob er jetzt auf der europarechtlichen Argumentation liegt oder auf der innerstaatlichen Argumentation, dass über die europarechtlichen Vorgaben hinausgegangen wurde. Wo würden Sie ihn lieber behandelt sehen, beim ersten oder beim zweiten Senat?
Also wir haben das aus dem Sachzusammenhang entschieden und sind der Auffassung, dass der Schwerpunkt nicht auf dem Europarecht, sondern auf nationalem Verfassungsrecht liegt. Und daher wäre nach unserer Auffassung der erste Senat wohl zuständig.
Wobei es natürlich auch sehr interessant mal wäre, dass das Verhältnis zwischen nationaler Gesetzgebung und europäischer Gesetzgebung auch mal über diesen Weg klären zu können. Das ist zumindest so ein bisschen die Hoffnung, dass das noch über den weiteren Verlauf dieser Verfahren geschehen kann. Denn es ist eine Europarichtlinie. Deutschland ist nicht das einzige Land, was darunter zu leiden hat, sozusagen. Und im Grunde genommen muss es ja darum gehen, Europa wächst zusammen, dann auch auf europäischer Ebene diese Richtlinie zu stoppen, auch weitere Richtlinien zu stoppen, das in Frage zu stellen und aufzuhalten. Da muss sich die Zivilgesellschaft besser vernetzen, da müssen sich die politischen Akteure, die dagegen sind, besser vernetzen, die Bürgerrechtsorganisationen. Das sehen wir als Arbeitskreis auch ein bisschen noch als unsere Aufgabe für die nächste Zeit. Gibt es noch weitere Fragen?
Genau. Ich habe die Frage, haben Sie eine zeitliche Vorstellung, in welcher Zeit das vielleicht entschieden werden könnte? Ich meine jetzt den Eilantrag zunächst. Und die zweite Sache ist, es gibt ja jetzt schon auch die Möglichkeit, oder es wird ja jetzt auch schon gespeichert, 3 Monate lang.
Nein.
Und auch diese Daten können ja weitergegeben werden bei Strafverfolgung. Wie sehen Sie da jetzt dieses neue Gesetz, also als qualitativen Sprung und warum? Aber ich hätte jetzt schon gerne beide Fragen, auch zeitlich.
Also ich kann nur der Hoffnung Ausdruck geben, dass das Bundesverfassungsgericht möglichst kurzfristig über den Antrag auf einstweilige Anordnung entscheiden wird. Den Zeitplan des Bundesverfassungsgerichts kann ich nicht bestimmen. Deswegen will ich da auch keine zeitlichen Erwartungen in die Welt setzen. Die Antragsteller hoffen, dass das möglichst kurzfristig geschieht. Was die jetzige Speicherung angeht, so ist es wohl so, dass nach der Rechtsprechung die Speicherung nicht zulässig ist. Soweit jetzt gespeichert wird, die Telekom tut das, glaube ich, 80 Tage lang trotzdem.
Bei Zustimmung des Kunden. Also das ist so, dass die Unternehmen die Daten speichern dürfen für Abrechnungszwecke, bei Flatrates nicht.
Nur für Abrechnungszwecke. Nur für Abrechnungszwecke. Deswegen haben wir es bei Flatrates zum Beispiel nicht. Ne? Also das entspricht dann auch den...
Ja, Herr Schaar.
Ja, sowas. Ein paar Tage, aber keine 3 Monate, nicht?
Aber auch das,
ich sehe in diesem Gesetz schon also eine wirklich qualitative Veränderung, denn es heißt ja nun, dass alle diese Verbindungsdaten gespeichert werden müssen und mindestens 6 Monate. Und dann gibt es ja noch die Löschungsfrist, also insgesamt 7 Monate. Das ist was anderes, auch von der Rückverfolgbarkeit her.
Bitte. Ja. Ich rede jetzt aus der Erinnerung, ich habe es nicht neu geprüft. Aber meines Erachtens gab es eine Entscheidung, dass der Generalbundesanwalt bei einer Handyfirma rückwirkend die Verbindungsdaten haben wollte, und zwar den Ort, von wo aus geführt wurde, nach dem TKÜ. Und meines Erachtens hat der Ermittlungsrichter des BGH entschieden, dass er ein Recht drauf hat, die zu bekommen.
Wenn sie da sind. Wenn sie da sind, ja.
Ja.
Wenn sie da sind. Ja. Aber die Provider dürfen eigentlich nicht mehr speichern, sondern nur noch für Abrechnungszwecke. Mhm. Aber was da ist an Daten, kann natürlich weitergegeben werden. Warum soll man das, die Richter sagen dann, warum soll ich das den Ermittlungsbehörden, wenn sie einen entsprechenden Verdacht haben, vorenthalten? Ne? Mhm. Und was hinzukommt vielleicht auch noch an qualitativer Verschärfung ist, dass ja die Intensität der Straftaten überhaupt nicht festgelegt wird. Ne? Es wird ja verdachtslos gespeichert, während ja auch die EU-Richtlinie als Zweck der Vorratsdatenspeicherung die Verfolgung schwerer Straftaten nach der jeweiligen Definition des nationalen Rechtes vorgibt. Und das wäre nach unserer Definition also mindestens ein Verbrechen, das heißt Mindeststrafe 1 Jahr und darunter nichts. so wohl auch die bisherige Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts.
Ich möchte nochmal auf diese Verkehrsdaten, welche Daten gespeichert werden dürfen und was nicht. Da gibt es viel Unklarheit. Auch Frau Tsipras hat da vor dem Parlament gelogen. In der Debatte am 9.11. bei der letzten Abstimmung. Gesetzlich ist es so, dass keine Daten gespeichert werden dürfen von Kommunikationsvorgängen, es sei denn, diese werden für Abrechnungszwecke benötigt. Punkt. Sie dürfen mit Zustimmung des Kunden über die Abrechnung hinaus eine gewisse Zeit lang, das ist dann über die AGBs geregelt, gespeichert werden, mit Zustimmung des Kunden. Ansonsten können Sie eine sofortige Löschung veranlassen. Es gab da dieses Grundsatzurteil mit der Deutschen Telekom, zwischen der Deutschen Telekom und Holger Voss, wo das auch nochmal bestätigt worden ist vor dem BGH. Bedauerlicherweise hat sich Herr Schaar dann sehr unglücklich geäußert und gesagt, na ja, wenn die Provider dann trotzdem 5 bis 7 Tage auch bei Flatrates und ohne Abrechnungsgründe speichern, wäre das ja so halbwegs in Ordnung. Gesetzlich ist es aber so, dass es ein Verbot der Datenspeicherung gibt. Es sei denn, die werden für Abrechnungszwecke benötigt. Das nochmal ganz kurz dazu. Das ist also auch eine oft korportierte Falschaussage, die Frau Tsipras auch sehr gerne wiederholt. So ist es, kann man nachlesen. Die Quellen sind auf unserer Website www.vorratsdatenspeicherung auch alle aufgezählt.
Muss man widersprechen oder muss man zustimmen?
Naja, im Vertrag steht das dann meistens im Kleingedruckten. So. Sie können das, Sie können diese Klausel. Bitte?
Genau, ist die Lüge.
Die Lüge ist, dass diese Daten ja sowieso schon gesetzlich, dass es da eine gesetzliche Vorschrift gäbe, dass die gespeichert werden sollten. So. Aber grundsätzlich gibt es ein gesetzliches Verbot. Dass, es sei denn, sie werden für Abrechnungszwecke gespeichert. Ja, was auch noch ein Punkt war, das hat der Herr Starostik eben auch angesprochen. Gut, vielleicht ist Lüge dann, ich bin da sehr emotional möglicherweise als Bürgerrechtler. Ich bin ja auch kein Jurist. Was Herr Starostik noch angesprochen hat, war der Straftatenkatalog. Ganz klar, schwere Straftaten sollten es ursprünglich sein, sind es im deutschen Umsetzungsgesetz nicht. Es sind nämlich alle mittels Telekommunikation begangenen Straftaten, so heißt der Passus. Es gab da so ein paar Gedankenspiele, was es sein könnte. Das ist nämlich bisher nirgendwo definiert. Das könnte zum Beispiel sein, wenn ich jemanden anrufe und ihn am Telefon beleidige. Das könnte sein, ein beleidigender Artikel in einer Online-Zeitung oder etwas dergleichen. Es könnte, das ist jetzt vielleicht sehr konstruiert, vielleicht können Sie das auch korrigieren, aber irgendjemand meinte mal, das könnte auch sein, wenn ich dem Steuerberater anrufe und sage, ach, können Sie nicht das Essen mit meiner Freundin letzte Woche als Geschäftsessen verbuchen? So, das wäre möglicherweise, es ist wie gesagt nicht klar definiert, eine per Telekommunikation begangene Straftat oder so. Es ist sehr, sehr schwammig. Das deutsche Gesetz geht weit über die EU-Vorgaben hinaus, weit über die eigentlich oft kolportierten Zwecke, schwere Straftaten, Terrorismusbekämpfung und so weiter. Nein, die organisierte Kriminalität, die Terroristen werden diese Maßnahmen umgehen können, wenn sie es wollen. Ich kann es auch, es ist nur eine Frage des technischen Aufwandes. Es wird nicht die treffen, für die es eigentlich gedacht war. Es wird jeden Einzelnen von uns treffen, den, der bei der Seelsorge anruft, bei seinem Steuerberater anruft, bei seinem Strafverteidiger anruft oder mal eine Info an die Taz gibt oder so.
Also wenn ich dazu zwei Sachen noch ergänzen darf. Ja. Erstens, wer mit seiner Freundin Geschäfte macht, darf auch das Geschäftsessen absetzen. Oh, und okay. Zweitens, ich verstehe ein Argument. Es gibt viele Bürger, die sich, sagen wir mal, über kleinere Belästigungen ärgern und das eigentlich toll finden, wenn man das den Kerl, der einen da ärgert, zurückverfolgen kann. Ja? Die